Presse.
Dieser Podcast wird unterstützt von Erste Group und Vienna Insurance Group.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der East Side Stories. Wir sind Martina Czarnowska
und Thomas Seifert.
Schön, dass Sie auch dabei sind. Seit unserer letzten Folge haben zwei Parlamentswahlen stattgefunden, deren Konsequenzen uns noch längere Zeit beschäftigen werden. Am 12. April wurde er in Ungarn gewählt, was mit besonderem Interesse beobachtet wurde. Und eine Woche später wurde in Bulgarien abgestimmt. Dorthin schauen wir jetzt.
Genau. In Bulgarien wurde nämlich zum 8. Mal binnen 5 Jahren ein neues Parlament gewählt. Und das ist ein weiteres Zeichen der anhaltenden politischen Instabilität im Land. Politische Dauerkrise, Regierungsinstabilität, eine wachsende Ermüdung der Wählerinnen und Wähler gegenüber dem demokratischen Prozess. Und das alles in einer geopolitisch hochsensiblen Region, an der Schwarzmeerküste, an der EU-Außengrenze und mit direkter Nachbarschaft zur Türkei, zu Rumänien. Das ist ja nicht weit vom Krieg in der Ukraine entfernt.
Aber weil du die Ermüdung der Wähler angesprochen hast, es ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten zu den Urnen gegangen, ja. Aber bei der vorigen Wahl waren es nicht einmal 40%. Und diese Mobilisierung jetzt ist wohl vor allem einem Kandidaten gelungen, Rumen Radev, der als Präsident zurückgetreten ist, um Premier zu werden. Und das ist ihm auch gelungen. Noch dazu hat sein Wahlbündnis Progressives Bulgarien jetzt die absolute Mehrheit im Parlament. Das heißt, es ist nicht auf eine Koalition angewiesen, die schon bald hätte wieder zerbrechen können.
Ja, und Radev steht vor riesigen Herausforderungen. Er hat im Wahlkampf ja versprochen, gegen Korruption und die Oligarchen vorzugehen. Auch das Justizsystem gehört reformiert, aber dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Und Unterstützung von der Europäischen Union wäre auch nicht schlecht.
Ja.
Überhaupt sollte sich Brüssel dafür interessieren, was in Sofia passiert. Radev gilt als alles andere als russlandfeindlich und euroskeptisch äußert er sich auch. Obwohl die Euro-Einführung in Bulgarien, die heuer stattgefunden hat, laut Experten ganz gut gelaufen ist.
Ja, aber das ist ja so, als hätte in Russland sozusagen eine verbündet gegen den anderen ausgetauscht. Orban weg, Radev her. Ist es so?
Ja, das werden wir noch kurz besprechen, beziehungsweise dazu werden wir noch etwas hören. Allerdings glaube ich nicht, dass Bulgarien jetzt genauso auf Konfrontationskurs geht gegenüber der EU, so wie es Ungarn in den letzten Jahren immer wieder getan hat. Aber umso wichtiger ist es, mit Radev europäische Bündnisse zu schmieden.
Ja, Radev hat zum Beispiel schon gesagt, dass sich Bulgarien an der Ukraine-Hilfe nicht finanziell beteiligen wolle, aber es werde auch die EU dabei nicht hindern.
Du erwähnst die Ukraine auch deswegen, weil unser Hauptgespräch dorthin führt, oder?
Ja, genauer, und das ist vielleicht ganz originell, in die ukrainische Clubszene.
Bevor wir uns aber dorthin bewegen, bleiben wir noch kurz in Bulgarien. Aus Sofia kommt unsere heutige Sprachnachricht. Geschickt hat sie uns Angel Petrov. Er ist außenpolitischer Redakteur bei der bulgarischen Tageszeitung Dnevnik und hat für uns die aktuelle Situation in seinem Land analysiert. Und auch er geht der Frage nach, ob Rumen Radev der neue Viktor Orban wird.
Voice message. What's up, Sofia?
Здравейте, аз съм Ангел Петров от Sofia. These are interesting times to be in Sofia. After the elections, many people critical of future Prime Minister Rumen Radev say Europe lost one Viktor Orban but got another. Perhaps this is too far-fetched. Radev's majority does give him a sweeping mandate. Part of his electorate is pro-Russian, and another has been fed with the anti-war, fear-mongering narrative that Europe is being dragged into a conflict with Russia because of Ukraine. Radev will have to take these voices into account and change Bulgaria's rhetoric on Ukraine and on what Europe's relations with Russia should be. Moreover, his independent majority does carry the risks that Bulgaria backslides further away from democracy. But it's hard to believe that he'll be different from Robert Fico of Slovakia or starkly different from Peter Magyar of Hungary. On the European stage, he has shown he may be ready for compromise. The EU deal with North Macedonia might have not existed without a caretaker government he appointed, one which paved the way for it. His voter pool does include many pro-Western Bulgarians. He can't afford to alienate the EU after the example of Orbán's loss. He can't afford to drastically erode further Bulgaria's democracy. That's not what he was voted into office to do. And if he does, the opposition will be back. He will backrub Rashman with Russia, though, especially if more and more European powers do so.
Das war Angel Petrov aus Sofia. Er hat auch Nordmazedonien erwähnt, das noch immer darauf wartet, dass die Verhandlungen über einen EU-Beitritt Fahrt aufnehmen. Doch das benachbarte Bulgarien hat Einwände und seine eigenen Ansichten über Minderheiten und die Geschichte. Das Thema ist allerdings ein weites Feld und das werden wir sicher in einer der nächsten Folgen wieder aufnehmen. Aber nun kommen wir zu etwas ganz anderem. Thomas, so eine Gesprächspartnerin hatten wir noch nicht.
Nein, hatten wir noch nie.
Sie ist keine Politikerin, keine Nein. Politologin, Nein. keine Forscherin.
Nein, sie ist DJ und ich habe für diese Folge eben mit der DJ Katja Curie gesprochen. Sie ist in Kiew geboren, lebt aber schon lange in Wien und sie pendelt heute nicht nur zwischen Wien und Ukraine, sondern sie ist dann, zuletzt glaube ich, war sie auf einem Festival in Podgorica, sie ist in Kroatien, sie ist in Albanien, sie glaube ich legt dort auf, wo Party gefeiert wird, vor allem im Sommer natürlich bei den Festivals. Und sie kommt gerade aus Kiew, ihrer Heimatstadt, zurück, wo sie beim experimentellen Festival OPIC, glaube ich, sagt man, im Club Closer, das ist einer der bekannten Clubs, in Kiew gespielt hat. Und sie erzählt da ganz frisch, wie sich das anfühlt, im vierten Kriegsjahr in Kiew für Raver dort Platten aufzulegen, wie sich das Publikum verändert hat und was diese Orte für die Community in der Ukraine heute bedeuten.
Dieses Thema Underground-Kultur als Form des Widerstands hast du ja gerade erst in deiner Lecture IWM, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, behandelt.
Ja, und zwar habe ich mich dort unter dem Titel Dance Floors of Democracy, Underground Cultural Resistance in Europe Frontline Cities mit dem Thema auseinandergesetzt. Da ging es immer darum, welche Rolle Clubs, besetzte Häuser oder Raves für die demokratische Resilienz in Städten unter Druck spielen. Als Blaupause dient natürlich das Berlin nach 1989, nach dem Fall der Mauer und der Wende, wie sich diese beiden Stadtteile eben auf den Dancefloors gefunden haben und da diese freie Zone sozusagen besetzt haben. Und heute ist es so, dass in Frontline-Cities des Ostens man sich wiederum für Berlin interessiert und sieht, was man da für Inspiration daraus ziehen kann. Und das ist in Kiew, das ist in Tbilisi, in Georgien oder in Belgrad, in Serbien der Fall. Und Katja war an dem Abend übrigens auch dabei und wir haben am Ende auf dem Podium auch über die Kiewer Szene gesprochen.
Ich muss gestehen, dass ich mich in der Clubszene wenig auskenne, egal in welcher Stadt. Was ich aber interessant finde, ist, dass es eine auch in Kriegszeiten gibt. Denn wenn wir von Kampf und Widerstand in der Ukraine sprechen, dann denken wir meist an die Front, an Drohnen, an die Politik, an die Diplomatie. Aber ja, wie leben junge Menschen im Krieg? Wie sind die Nächte in Kiew oder besser die Tage, weil es ja nächtliche Ausgangssperren gibt? Was passiert in den Clubs?
Ja, ein ganz interessanter Aspekt, nämlich sind in Kiew Orte wie das K-41, also das K-41 oder eben dieses schon erwähnte Closer, nicht einfach nur Party-Locations, das sind Räume, wo junge Menschen auch ja das kollektive Trauma verarbeiten können, in denen die Community zusammenfindet, in denen dann trotz Ausgangssperre, trotz Luftalarm, trotz Krieg ein Stück Normalität und ein Stück Freiheit, ja, und auch ein Stück europäischer Identität verteidigt wird. Und das ist eben kein rein ukrainisches Phänomen, wobei dort hat mal jemand gesagt, naja, we dance here on Putin's grave. Ja, das ist natürlich Wunschdenken der Menschen dort. Aber es ist, glaube ich, wirklich so ein Widerstandsakt irgendwie. Die Menschen sehen es, okay, ihr könnt bombardieren, so viel ihr wollt. Leute, wir feiern hier trotz Bomben. Uns kriegt ihr nicht klein. Und das finde ich schon ganz interessant. Und Ähnliches sehen wir übrigens auch in, wenn auch nicht unter so dramatischen Bedingungen, klarerweise in Tbilisi, in Georgien, wo die Techno-Szene rund um den Club Bassiani zum Brennpunkt der proeuropäischen Proteste geworden ist.
Aber von Tiflis gehen wir jetzt wieder zurück nach Kiew und niemand kann über dieses Phänomen, das du jetzt auch angesprochen hast, besser berichten als eine, die Teil dieser Szene ist.
Genau, und Katja Curie ist eben in Kiew aufgewachsen. Sie lebt eben, wie gesagt, heute in Wien und legt auch auf den Festivals auf. Und gerade erst war sie eben in diesem K41-Club und hat dann auch Zeit gefunden, mit ihrer Familie und ihren Freunden Zeit zu verbringen. Ich habe sie gefragt, wie die Szene, die Kriegszeit erlebt, wie sich das Publikum verändert hat, wie Fundraising heute funktioniert und warum Clubs wie das K41 oder das Closer weit mehr sind als nur Orte zum Feiern.
Hören wir uns das an.
Katja, du kommst ja gerade erst zurück aus Kiew. Was hast du dort erlebt?
Also ich bin ja gekommen, da hier um aufzulegen im K41. Das war das erste Grund. Aber auch um eine ganze Woche zu verbringen mit meiner Familie und Freunden, was immer sehr bereichernd ist. Ich habe viel Zeit eben verbracht in einem Kontext. Ich war dieses Mal in Closer. Ich hatte Glück, weil es gab einen größeren Festival über zwei Tage hinweg. Es heißt OPIC und das Festival ist sehr experimentell. Es gibt Live-Konzerte, es gibt DJ-Sets, es gab auch so Tanzprogramme mit Performances. Also es ist auch gerichtet an ein jüngeres Publikum, was ich sehr schön fand. Was ich tatsächlich auch immer schön fand an der Szene in Kiew, ist diese Menge von jungen Leuten, die hingehen, die eigentlich noch das Leben von der ganzen Szene sind und die dann das Ganze ankurbeln. Aber gleichzeitig gibt es ja auch dort so viele Leute, die ein bisschen älter sind, die schon lange dabei sind und die quasi deren Beitrag immer noch leisten. Und ich glaube, dadurch kommt man dann auf so ein geiles und wertvolles Ergebnis, der dann einen Mehrwert bietet. Ja, vielleicht komme ich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber was habe ich eben dort erlebt? Diese Menge an tollen Gesprächen mit den Leuten über den Krieg, nicht nur über den Krieg, darüber, wie es in allem jetzt geht, darüber, wie schwierig der Winter war und wie sehr sie sich jetzt auf den Sommer freuen. Es ist zwar alles schwierig, man spürt auf jeden Fall die Müdigkeit nach dem Winter, aber gleichzeitig sieht man, dass die Leute trotzdem Energie haben, was zu machen und dass die Leute immer noch motiviert sind. Und es gibt quasi nichts, was denen am Weg steht, egal wie schwierig das Ganze wird. Es gibt so eine Sage, was man jetzt sagt, egal was passiert ist dort, es wird irgendwie. Irgendwie wird es und das und das ist quasi die Gedanken, womit man quasi dann weitergeht und die Sachen macht. Egal wie es wird irgendwie und das ist fast schon so quasi. Weil sonst, wenn man anfängt, über die ganzen Bedingungen und über alles zu reden, wie es eigentlich ist, dann verliert man selbst den Glauben an sich, an die Welt und das machen sie eben nicht. Und ich bin sehr stolz, dass das weiterhin besteht und weiterhin so ist.
Und ich kann mich erinnern, du hast in der Vergangenheit auch immer wieder Geld gesammelt für verschiedene Zwecke, um eben auch die Menschen zu unterstützen. Wenn ich richtig mich erinnere, war nicht auch dein Papa in der Armee tätig und du hast auch für ihn Geld gesammelt, stimmt das?
Das stimmt nämlich nicht. Das war ein Papa von einer Freundin von mir.
Ah, okay.
Ja, ich habe Glück, dass keiner von meinen nahen Familienmitgliedern ist. Der Onkel von meinem Freund ist tatsächlich im Krieg und er wurde noch am Anfang des Krieges sehr krass verletzt und bleibt für das ganze Leben im Rollstuhl sitzen, aber von meiner eigenen Familienseite, Gott sei Dank, ist alles okay soweit. Genau.
Aber du hast immer wieder auch die Ukraine unterstützt mit Benefizkonzerten und wo du auch deine Fans und deine Follower aufgefordert hast zu spenden und so weiter, ne?
Ja, das sowieso. Und es gibt einige Initiativen und das ist eigentlich die Art und Weise, wie das ganze Fundraising und die eigentliche Hilfe für die Armee bei uns gerade abläuft. Das läuft jetzt nicht über so Riesenfonds, über so Rotes Kreuz und so weiter und so fort. Es läuft über die normale Leute. Alle kennen jemanden, der direkt jetzt im Krieg ist, der jetzt direkt irgendwas braucht. Sei es ein Auto, sei es Reparatur von irgendwelchen Geräten, sei es irgendwelche Geräte für die Sicherheit oder sei es Drohnen. Und es ist die Art und Weise, wie das jetzt funktioniert, dass man gründet solche sogenannten Fundraiser Jars quasi. Es ist so eine Box quasi, so eine digitale Fundraiser-Box, Und es gibt eine Hauptfundraiser-Box mit dem Main-Ziel, wie viel man Geld eigentlich sammeln möchte als Gruppe. Und man hat dann die Option, als einzelner Mensch da auch beizutragen und eine eigene kleine Fundraiser-Box zu eröffnen und dann das ganze Geld an die große Fundraiser-Box zu spenden. Und das machen alle meine Freunde. Mehrmals pro Monat machen die mehrere solche Jars. Also diejenigen, die jetzt nicht direkt im Krieg sind, aber diejenigen, die jetzt noch in der Stadt leben und mehr oder weniger normales Leben leben, machen sowas. Und es ist sehr wichtig und das ist eigentlich das, was uns jetzt am meisten hilft und das, was am meisten Sinn macht, dann, wenn man sich fragt, okay, wo soll ich denn hinspenden? Solche Initiativen ist das Richtigste.
Und Katja, wie ist das wenn für dich, wenn du in K41, das ist so wie das Berghain, kann man sagen, von Kiew, wenn du dort spielst. Du spielst ja auf vielen Festivals, du spielst an allen möglichen Orten. Ist das für dich dann etwas Besonderes, dann in Kiew zu spielen, in diesem, noch dazu in diesem besonderen Club?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr besonders, immer noch, obwohl trotz des Krieges und trotzdem, dass die Partys dort ja nur unter Tags laufen, wegen der Ausgangssperre in der Nacht. Das ganze Team von diesem Ort ist so einzigartig. Alle Leute wissen auf jeden Fall, was sie da machen und leisten deren Beitrag. Es wird ein sehr großes Wert auf die Musik gelegt. Die Leute, die dort arbeiten, die schützen die Werte, die uns allen wichtig sind, wie die Freiheit von Leuten, die sich queer äußern, die Freiheit von Leuten, von egal von welcher Nationalität oder wie du aussiehst oder welche Identität du hast. K41 leistet so einen wichtigen Beitrag, insofern, dass sie einen safer Space für diese Leute bietet, weil die Szene gab es schon länger in Kiew, aber genau was die Orte für diese Minderheiten angeht, das gab es bei uns noch nicht so wirklich. Und mit dem Entstehen von diesem Club ist so ein erster, größerer, sozusagen offiziellerer Ort für diese Menschen entstanden, der dann auch vielen anderen eine sehr krasse Erlebnis von der Party oder allgemein von einer Veranstaltung anbieten kann.
Und ich habe das so erlebt in der Ukraine, dass es gibt eben zwei Positionen auch im Land und auch vor allem zu der Partyszene in Kiew speziell, aber auch zum Teil in Odessa. Die einen, die sagen, okay, wenn wir Party machen, dann zeigen wir Wladimir Putin den Stinkefinger. Also jemand hat zu mir, ich spreche ja kein Ukrainisch, auf Englisch dann gesagt, ja, we dance on Putin's grave here. Ja? Yeah. Also das ist dieser Widerstandsgeist. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder kritische Stimme gehört, vor allem auch von Leuten, die halt im Osten Dienst tun, die sagen, okay, das ist eigentlich unfair. Hier in Kramatorsk gibt es eine ganz strikte Ausgangssperre, es gibt Alkoholverbot etc. etc. Und in Kiew tanzen sie und wir finden das nicht fair. Hast du wahrscheinlich auch beide Seiten gehört, ne?
Ja, und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und es ist schwierig, uns wirklich vorzustellen. Also du warst zum Beispiel im Osten, ich war seit dem Anfang des Full-Scale Wars war ich kein einziges Mal im Osten, aber du hast ja mit den Leuten gesprochen und der Ausmaß an Schmerz, den sie erleben, ist einfach so immens. Das, ich glaube, für die natürlich gibt es keine Erklärung und es gibt einfach nichts, was das erklären kann, dass die Leute in Kiew noch normales Leben leben. Genauso wie für, wenn man, es kommt alles darauf an, von welchem Ausgangspunkt du stehst und von welchem Blickwinkel du das Ganze dir anschaust. Weißt du, weil wenn wir dann gleichzeitig vergleichen den Punkt, von dem man hier in Europa sich das alles anschaut, dann steht man auch wiederum ganz woanders. Und wie kann dann Europa weiterhin Spaß haben, wenn es so nah, 1000 Kilometer entfernt, die Leute sterben, weißt du? Und ich finde, dass ich sehe, dass die Leute es auf jeden Fall brauchen und dass diese Spaces closer, aber auch zum Beispiel so ein Ort wie Abo, der Record Store. Es ist ein wirklicher Community Space. Die Leute kommen dahin nicht, um sich anzusaufen oder die andere Leute anzumachen oder etwas auf die Art. Die Leute kommen dahin wirklich, um Teil von dieser Community zu sein, um miteinander zu reden und vielleicht ein bisschen zu lachen, um sich abzulenken. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an dem Ganzen, dass die Menschen weiterhin auch Menschen bleiben und nicht einfach nur in diesem Überlebensmodus bleiben, weil Gott sei Dank ist es noch möglich in Kiew, aber auch nicht nur in Kiew. In Kharkiv zum Beispiel gibt es ja auch Events. Ich war zum Beispiel noch nicht, aber ich weiß, viele Freunde von mir fahren dahin nach Kharkiv. Und es ist ja wie viele Kilometer entfernt von Russland?
Ja, 35 genau, oder 40 Kilometer, ja.
Genau, es ist ja so nah an die Grenze und dort sind die ganzen Attacken noch viel stärker und es ist viel gefährlicher, weil es nicht so viel der Himmel kann nicht so gut geschützt werden. Deswegen, ja, ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Ich kann auf jeden Fall den Punkt von den Menschen, die vor allem direkt im Krieg sind oder im Osten leben, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber gleichzeitig, ich kenne so viele Menschen, die zum Beispiel einerseits, die betreiben solche Orte wie Clubs oder eben solche Community Spaces. Und es ist jetzt deren Hobby-Ding geworden. Eigentlich deren Fullzeit-Job ist, dass sie in einer Fabrik sitzen und Drohnen bauen, ja? Und die verbinden zwei Sachen jetzt. Und solche Orte, die sammeln ja auch, weil zum Beispiel, das hast du jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt, aber diese ganzen Events, sowohl K41 als auch jetzt der Record Store, den ich erwähnt habe, wenn sie das Geld einsammeln als Eintritt, die spenden ja auch dann einen Großteil an die Armee. Und wenn du dir anschaust, die Zahlen, die jetzt in 4 Jahren all die Orte gesammelt haben, die Zahlen sind richtig krass. Und es sind echte Leute, die dann echten Leuten helfen. Das Geld wird nicht eingesteckt. Das Geld wird für die guten Zwecke verwendet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Und ich glaube, du hast es auch erwähnt und vielleicht sollten wir auch das nochmal ansprechen, dass ja die Menschen diesen, ja, wie sagt man auf Englisch, sagt man Emotional Release, also diese mit diesen Emotionen umgehen müssen, weil das ist ja nicht so wie in Wien, jeder Mensch hat Sorgen, hat Angst um das eigene Leben, um das Leben von Freunden, von Verwandten, hat vielleicht auch schon Freunde und Verwandte in diesem Krieg verloren oder Eigentum oder musste flüchten vom Geburtsort oder dem Ort, wo man aufgewachsen oder gelebt hat. Und da habe ich schon immer wieder auch gehört, dass, und vielleicht erzählst du, ob du das auch gespürt hast, wenn du dort auflegst, dass es einfach, wie soll ich sagen, die Emotionen sind näher, sind roher. Die Leute sind auch, man sieht auch immer wieder Menschen, die dann einfach weinen und sich mal fallen lassen können, ob das jetzt im Theater ist oder in einem Club. Ich habe das schon gesehen. Also ich frage mich, hast du das, erlebst du das, wenn du dort auflegst, dass die Emotion der Menschen und die Stimmung, der Vibe anderer ist als vielleicht jetzt, weiß nicht, auf einem Festival irgendwo in Kroatien oder auf einem Festival in Montenegro oder so etwas?
Ja, das Ding ist, dass ich finde, dass die Leute an sich, diejenigen, für die dann solche Orte als Clubs, die dann die auswählen, um dahin zu gehen und dort Zeit zu verbringen, an sich in Kiew, das Ganze ist halt so eine große, es ist fast wie Religion für die Menschen, ja, und ist schon immer gewesen. Und für mich ist es jetzt schwierig zu sagen, inwiefern es sich geändert hat seit dem Anfang des Krieges. Ich habe jetzt zum Beispiel nichts erlebt, was mir so eingefallen hätte auf dem Floor, außer dass die Leute an sich einfach die nehmen die Musik anders wahr auf die Art und Weise, wenn ich das sagen darf. Die sind fähiger, die Musik wahrzunehmen, die nicht einfach voll to the floor geht und die einfach einen Kickdrum und Bass hat und irgendeinen Chord und das war's schon. Die Leute dort, die sind fähig, eben vielschichtigere und intellektuellere Musik wahrzunehmen. Und das kommt mir vor, war es schon immer, aber auch so. Und jetzt ist zum Beispiel auch der Fall, dass der Eintritt für die Leute aus Militär bei allen diesen Veranstaltungen ist gratis und die werden sehr willkommen und es wird sehr viel darauf geachtet, dass die Leute sich dort wohlfühlen und so weiter und so fort. Genau.
Das war unser Gespräch mit Katja Curie. Wir haben gehört, wie sich die Kiewer Clubszene ihre Lebendigkeit auch unter extremsten Bedingungen bewahrt. Partys finden nur tagsüber statt, wegen der nächtlichen Ausgangssperren eben. Angehörige des Militärs haben freien Eintritt. Und ein beträchtlicher Teil der Einnahmen fließt direkt an die ukrainische Armee über diese sogenannten Fundraiser-Jars, die Katja beschrieben hat.
Und diese Orte sind Community Spaces, sind Safer Spaces für queere Menschen, für Menschen, die aus den besetzten oder zerstörten Gebieten geflohen sind oder auch für Soldaten auf Fronturlaub. Katja hat das sehr eindrücklich formuliert. Die Menschen kommen nicht nur dorthin, um sich anzusaufen oder jemanden anzubaggern. Sie kommen als Teil einer Community zu sein, um Mensch zu sein und eben nicht bloß nur immer im Überlebensmodus zu existieren.
Kultur, auch in diesem erweiterten Sinn, ist also kein Luxus, den man sich im Krieg nicht leisten kann. Kultur ist Teil dessen, wofür dieser Krieg geführt wird. Für die Menschen, die an solchen Orten zusammenkommen, geht es auch um das Zelebrieren von Freiheit. Trotz allem.
Ja, und den Link zum Gespräch mit Katja Curie finden Sie in den Shownotes. Ebenso wie die Informationen zur IBM-Lecture Dance Floors of Democracy.
Und selbstverständlich auch Informationen zur aktuellen Ausgabe der European Voices.
Und das war Kapitel 14 unserer Eastside Stories. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Podcast-Folge.
Schön, dass Sie dabei waren.
Hören Sie uns wieder.
Da ist Wushanya.
Servus. Servus.